aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 3. September und Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Hallo Jan.
Moin.
Moin, wir haben Triathlon zu besprechen.
Sehr viel Triathlon.
Sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne und das wollen wir auch tun. Denn es war, ich fand, man muss sagen, spektakuläre Race-Action am Wochenende.
Spektakulär, nicht nur am Wochenende, gestern auch noch. Es hätte am Wochenende sein sollen, aber dazu später mehr, würde ich sagen.
Ja, genau, dazu später mehr, genau. Also Triathlon-Action satt, aber vorher müssen wir noch eine Personalie besprechen, bevor wir hier in die Huldigung und in die Besprechung der fantastischen Leistung gehen. Patrick Lange, es war bekannt, brauchte einen neuen Coach, seit die Verbindung mit Björn Geßmann nicht mehr bestand seit letzter Woche, haben wir dieses Puzzlestück noch vermisst. Da war noch irgendwie die Frage, wer macht's denn jetzt? Natürlich Spekulationen hin und her und all diese Spekulationen sind gestern Abend beendet worden. Sein neuer Coach heißt Ben Ressel.
Ja, kennt man zum Beispiel als Trainer von Mika Not, der dann auch sehr erfolgreich war am Sonntag, oder von Max Sperl, Hayden Wild, Brayden Curry.
Ja, also der eine oder andere Name mittlerweile und sehr, sehr prominenter Name auf der Liste. Kleine Anekdote, ich habe ihn kennengelernt in St. George. Da bei der Weltmeisterschaft lag ich auf dem Boden und habe fotografiert und neben mir stand er dann und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und so und dann haben wir so, und ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn nicht, ich hatte das Gesicht nicht vor Augen und so, ich so, was machst du denn hier? Und so, ich bin der Coach von Brayden. Und ich so, okay. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und haben es dann natürlich dann verfolgt. Wir haben auch ihn auch im Interview gehabt letztes Jahr in Nizza vor der Weltmeisterschaft und ja, spannende Entwicklung. Ich habe ja das so ein bisschen in den Raum gestellt, was bringt das jetzt noch, so ein Coachwechsel und so weiter. Das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen, wenn man die ganzen Insights nicht kennt.
Also das hat man sich natürlich gefragt, irgendwie 2 Monate vor Hawaii, warum gibt es noch den Trainerwechsel, hätte man das nicht abwarten können. Aber für Patrick war es dann jetzt wohl der richtige Zeitpunkt. Er muss es für sich selber wissen. Für ihn ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, wenn es jetzt so gelaufen ist. Und wahrscheinlich, wir werden dann sehen auf Hawaii, wie gut das funktioniert hat für ihn.
Ja, ganz genau. Also ich bin sehr gespannt, ob das jetzt dann wirklich den Push für ihn dann geben kann, den er braucht, um von dem doch eher gebrauchten Jahr tatsächlich dann noch in ein sehr, sehr erfolgreiches das Ganze zu drehen.
Das stimmt, ja. Also hat man ja schon am Anfang des Jahres gesehen, Oceanside war ja ein ziemlich gebrauchter Wettkampf, auch wenn er da mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen hatte. Jetzt in Frankfurt war er natürlich selbst nicht mit seiner Performance zufrieden. Im ganzen Rennen, also das Schwimmen war natürlich wieder für ihn irgendwie gebraucht. Da hat der gebrauchte Tag schon angefangen und mit den Bedingungen hat er auch da wieder zu kämpfen und mit seinem Rücken, wo er ja auch weiß, dass er da Probleme kriegt bei kälteren Bedingungen und vor allem, wenn es nass ist. Also es kann nur besser werden.
Ja, also interessante Verbindung. Ich finde es insgesamt interessant, irgendwie auch, dass wirklich auch doch mehrere deutsche Coaches jetzt auch tatsächlich international ja mitmischen, ne? Ja. Bei den großen Namen. Bei Björn ist es ja nach wie vor Cat Matthews mit am Start, Jan Stratmann die deutsche Variante, aber letztendlich Cat Matthews, Dan Lorang haben wir schon häufig drüber gesprochen, der ja quasi die Podiumskandidatin zuhauf international wie national trainiert. Ben, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Scheint was dran zu sein an Coaching Made in Germany.
Philipp Seib war ja auch kurz im Gespräch, weil die beiden ja wohl viel Zeit in St. Moritz miteinander verbracht haben im Trainingslager. Deswegen da die Connection. Er war es dann hinterher nicht.
Ja. Der ja auch schon internationale Athletinnen und Athleten hatte, aber der sich jetzt ziemlich, also ich glaube nicht ausschließlich, mit Kick-Ass gibt es natürlich auch noch andere Bereiche, aber der schon sich sehr, sehr, sehr um Laura Philipp kümmert.
Ja, also Lisa Nordeen war ja auch lange bei ihm und Florian Anger zum Beispiel, Yannick Schaufler, Sebastian Kiene natürlich noch, also auch ein großer Name aus dem Triathlon, international, national. Er hat das natürlich sehr reduziert jetzt mittlerweile auf Laura. Deswegen die Vermutung, ob es überhaupt dazu kommen würde, dass Patrick dahin geht. Wir wissen jetzt nicht. Ben Ressel ist es geworden.
Ich finde es ja immer faszinierend, auch wenn man diese Verbindung bei Laura und Philipp sieht. Ich kann mir das ja immer nicht vorstellen, wie sowas funktionieren kann, aber ich habe jetzt mittlerweile von denen auch schon so oft gehört, dass das überhaupt gar kein Problem ist und dass sie gut miteinander klarkommen. So kann ich das einfach nur so hinnehmen. Ich für mich finde das total die seltsame Situation bei den beiden irgendwie. Also dass man, weil irgendwie der oder anders gesagt, man kann daran sehen, wie unterschiedlich Coach-Athletin-Beziehungen halt sein können, ja, in dem Zusammenhang. Ne? Wenn man die eine Seite sieht, dann zum Beispiel mit Dan, der sagt, er sieht seine Athleten nur, ja, ganz, ganz selten, ne, hat eigentlich nur über die Trainingsgestaltung Kontakt häufig zu denen, zu man lebt zusammen und ist ein Paar und dreht sich quasi alles um dieses Projekt. Finde ich, ist eine spannende Bandbreite. Wo Ben und Patrick sich da einordnen, das wird man noch sehen. Sie haben auf jeden Fall die gleiche Frisur.
Ich wollte gerade sagen, sie haben bestimmt auch den gleichen Friseur.
Das wurde schon festgestellt auf jeden Fall, dass da große Ähnlichkeit besteht. Ja, lass uns zum Einsatzort kommen. Du hast es vorhin fallen lassen, Zell am See. Die letzte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die letzte Station der Ironman Pro Series vor der Weltmeisterschaft. Richtig?
Unser Kollege Lars meinte letztens, dass es wohl noch ein anderes 73-Rennen gibt. Ich weiß gerade aber nicht,
welches. Doch, klar. Ja, in Australien noch vor der WM. Ja. Genau, aber jetzt in Europa war es die letzte Station. Und ja, was für ein Spektakel. Mit einem deutschen Doppelsieg. Caroline Pohle siegt bei den Frauen, Mika Noth siegt bei den Männern. Und beide liefern ein Rennen ab, was man als denkwürdig bezeichnen kann. Stimmst du mir dazu?
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Die haben beide ein Feuerwerk abgebrannt. Caroline Pohle jetzt schon zum zweiten Mal in Folge nach Tallinn. In der vorletzten Woche ist es jetzt mittlerweile Back-to-Back-Siege. Zweimal Start-Ziel-Sieg von vorne weg. Einfach alles zerschlagen und unangefochten gewonnen.
Du sagst es, lass uns doch beim Frauenrennen gleich bleiben. Ja. Und man könnte jetzt fast sagen, um den Sieg war es fast langweilig, aufgrund dieser Dominanz. Also ich meine, beim Schwimmen komplett vorne mit Lauren Brandon, da überhaupt keinen Verdacht aufkommen lassen. Ich meine, die sind ja in die Profimänner reingeschwommen, irgendwie volle Pulle. Das war schon ganz schön beeindruckend. Und dann, wie du gerade gesagt hast, die eben dieses vom Startschuss weg vorne sein, ich meine, das lässt natürlich auch keinerlei Spielraum mehr für irgendwelche Taktiken.
Nee, auf jeden Fall. Also die waren ja am Anfang noch zu dritt vorne, also Lauren Brandon kam als Erste aus dem Wasser, Caro dann ganz knapp dahinter und Lena Meissner war zu dem Zeitpunkt ja auch noch dabei. Auf dem Weg zur Wechselzone musste Lauren Brandon ja noch ihren Einteiler anziehen, da hat sie schon 30 Sekunden verloren, glaube ich.
30 Sekunden, das war schon brutal.
Ja, und von da an waren die beiden dann auch weg, Lena Meissner konnte dann noch mithalten und irgendwann, die hatte auch einen gebrauchten Tag, wie sie dann hinterher geschrieben hat. War Caro dann vorne alleine und hat wieder allen gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, du hast es gesagt, Back-to-Back eben, ne? nach Tallinn ist ihr das genau wieder gelungen. Und ich habe noch mal nachgegrübelt, beziehungsweise ich hab mit ihr Kontakt gehabt vor der 73-WM in Lahti. Haben wir hin und her geschrieben und mit was für Erwartungen sie da rangeht und so weiter. Und damals hat sie gesagt, sie macht keinen Hehl davon, sie wäre gerne damals nach Tokio. Ne, das hat nicht geklappt, dass sie sich dafür für die Olympischen Spiele qualifizieren wollte. Und aber da das sowieso die Mitteldistanz quasi das langfristige Ziel war, hat sie gesagt, dann gibt sie halt eben da Gas. Und damals sagte sie, sie muss sich bestimmt nicht verstecken, aber so das Ziel war, damals vor Lahti, hat sie gesagt, sie freut sich darauf, die 73-Spezialistinnen ein wenig ärgern zu können und sie wird wie immer versuchen, das Rennen offensiv zu gestalten. Da würde ich sagen, also klar, das mit dem Offensivgestalten, das hat sie auf jeden Fall eingehalten. Also ich meine, Lahti ist natürlich, war nix, aber danach ging's ja ziemlich steil bergauf und in diesem Jahr fantastische Ergebnisse, Siege dreimal, dann auf dem Podium gestanden in Valencia, den dritten Platz und bei The Championship hat sie halt einen DNF gehabt, aber da lag sie ja lange vorne. Eben auch mit dieser, mit dieser Art zu gestalten. Und ich glaube, dieses die 73-Spezialistin ärgern zu können, das ist von gestern. Denn mittlerweile ist sie, glaube ich, 73.
Sie ist die
73-Spezialistin. Ja. Und ich frage mich tatsächlich, wo kann das hinführen?
Ja, also das, was sie von der Kurzdistanz mitbringt, diesen Schwimmspeed, das ist natürlich sowas von Vorteil, weil sie dann halt auch diese Radstärke hat, wo sie einfach ja alle abhängt. Tatsächlich hatte sie jetzt in Zell am See nur den drittschnellsten Radsplit.
Ja.
Also irgendwie so dominant auf dem Rad ist sie gar nicht, aber sie kann dann halt auch besser Rad fahren als alle guten Schwimmerinnen, die da noch um sie rum sind und muss dann halt auf ihren Lauf vertrauen. In Chamorin hat es dann nicht gereicht, aber das hatte auch dann mit dem Kreislauf zu tun. Da ist einiges zusammengekommen. Und ich glaube, diese beiden Siege waren jetzt so ein bisschen die Revanche für dieses DNF. Eindrucksvoll, wirklich.
Und jetzt natürlich ist die spannende Frage, auch die Tage veröffentlicht, sie bekommt für die T100 Ibiza eine Wildcard und da wird es natürlich dann nochmal richtig knallen, was die Startliste angeht. Nicht, dass sie jetzt irgendwie da in Wald- und Wiesenrennen gewonnen hätte, alles andere als das, aber da sind natürlich dann nochmal alle und ich bin echt mega gespannt, wie sie sich da einordnet, denn diese Kombination, dieses, du hast es gesagt, mit diesem fantastischen Schwimmen dann vorne reinzukommen und dann sofort da zu sein, wo die Musik spielt, gar nicht aufholen zu müssen. Ich meine, Stichwort aufholen, kurzer Exkurs, Daniela Kleiser zum Beispiel, ne, die ist am Ende eine 1:17 gelaufen, schnellster Run-Split, auf Platz 7 gelandet, aber die ist eben auch 33. beim Schwimmen gewesen. Mhm. Ne, und ich meine, da noch irgendwie von Platz 33 ganz nach vorne, haben wir dieses Jahr ja schon an verschiedenen Rennen von verschiedenen gesehen. Das ist natürlich auch eine Qualität, aber die ist ja nicht zu vergleichen mit diesem beneidenswerten Paket. Und das werden wir gleich nochmal besprechen, aber das, was Caroline Pohler mitbringt.
Ja, und dann kann man schon wieder spekulieren, wie das auf Ibiza laufen wird. Kann sie mit Lucy Charles Barkley zusammenschwimmen? Was passiert auf dem Rad? Kann sie da mitfahren? Kann sie sich absetzen?
Ja.
So, alles diese Rennszenarien, die man dann da durchgehen muss, ich glaube, das könnte ganz gut werden.
Ja, und ich fand es jetzt auch hier schon so interessant, dass sie tatsächlich auch in der Wechselzone ja schon ganz klar, dass du da schon sehen konntest. War ja auch relativ lang und auch so ein bisschen eng und so, ne, dass sie zugesehen hat, dass sie da nach vorne kommt. Und das ist diese, ich glaube, hatte auch mit die schnellste Wechselzeit. Ich glaube, da war, ich weiß nicht, ob sie ist die schnellste, aber sie war auf jeden Fall.
Beim zweiten Wechsel hatte sie die schnellste Wechselzeit. Beim ersten war es, glaube ich, eine Sekunde langsamer als der schnellste.
Ja, möglicherweise, aber auf jeden Fall mit denen, die vorne waren. Lena Meissner hat eine Sekunde langsamer gewechselt. Ich glaube, da war sie schon auch richtig schnell mit dabei. Und das natürlich, ist ein Fund. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich bin extrem gespannt.
Was ich beeindruckend fand, waren die, beeindruckend vielleicht nicht, aber clever einfach, dass die Socken auch nass sind in ihrem Wechselbeutel. Die hat sie extra nass gemacht, damit sie die über ihre nassen Füße schneller anziehen kann. Aha. Weil trockene Socken auf nasse Füße funktioniert nicht, aber nasse Socken auf nasse Füße funktioniert.
Aha. Nasse Socken sind natürlich auch
ein bisschen eklig.
Kein Geschenk, aber
trocknet ja dann.
Guter Punkt.
Ja.
Guter Punkt. Voll der Hack. Hier nochmal gelernt im Podcast.
Also nächster Wechseltrick, immer die Socken nass machen.
Ja, ich weiß nicht. Oder einfach Füße abtrocknen.
Aber nicht vorm Laufen, nicht vorm Laufen, bitte.
Ja, wenn es nicht um jede Sekunde geht, dann vielleicht einfach auch Füße trocken machen. Geht vielleicht auch.
Das geht auch.
Muss man gucken. Aber wir sind auch in anderen Regionen unterwegs, wer gewinnen will. Und das macht sie jetzt und kann sie zeigen. Der muss auf alle Tricks zurückgreifen. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Was ist noch hängen geblieben? Daniela Kleiser habe ich schon gesagt, fantastischer Laufsplit, 1:17, ist einfach viel, viel schneller als die gesamte Konkurrenz beim Laufen, hinten auf der 73-Distanz, aber eben auch viel weiter hinter, ne? Wobei Radfahren eigentlich auch sogar ganz gut war bei ihr, siebter Radsplit, aber eben der Abstand am Schwimmen.
Ja, für Daniela Kleiser war es jetzt auch nach längeren Problem, Verletzungsproblem,
ja,
auch so eine Art Comeback wieder. Und sie ist ja eh schon eine laufstarke Athletin immer gewesen. Die Laufzeit ist natürlich jetzt eine richtige Ansage. Also da können wir auch gespannt sein, was da in Zukunft noch passieren wird.
Absolut. Ja, also ich freue mich auch mega auf die 73 WM. Also die ist ja noch in unseren Köpfen noch sehr, sehr weit weg und auch zeitlich ja noch weiter weg. Normalerweise ist ja jetzt so 73 WM-Zeit. Aber eben, nein, nicht dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir sie erst im Dezember. Von daher ist es noch lange hin, aber es wird auch wieder es werden ganz andere Namen eine Rolle spielen als jetzt in Nizza, so glaube ich. Und das wird auch vielleicht auch in Zukunft das tatsächlich auch noch so ein bisschen weiter sich aufspreizen. Das haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, glaube ich tatsächlich, dass eben dieses 73-Spezialistentum, was eben auch mit der Zukunft der T100-Tour und so weiter zusammenhängt. Das wird noch spannend. Was fand ich noch gut? Was ist mir noch aufgefallen, Grace Tech hat die zweite geworden ist, hat eine sehr geile Aufholjagd hingelegt, finde ich. Die so schnell aufgelaufen ist auf Laura Madsen, dass ich gedacht habe, so, hey, ist das vielleicht sogar zu schnell. Also es ist auch im Kommentar, ist es halt auch diskutiert worden, wie macht man das? Miranda Carfrey hat so ein bisschen ihre Sicht der Dinge, sie hat immer gesagt, sie hat versucht, sich so anzuschleichen, dann quasi nochmal eine Minute, weil du musst nicht, wenn man sie sieht, hat sie gesagt, muss man nicht sofort überholen, sondern sie hat gesagt, ist sie immer so rangelaufen, dass sie noch so lange weg war, dass sie das nicht unbedingt mitgekriegt hat, die vor ihr war, nochmal eine Minute Kraft gesammelt und dann, wenn man dann zum Überholen ansetzt, dann aber mit Schwung und mit Aussage. Ne, also, dass wirklich klar ist, denk nicht mal dran zu bleiben. So. Und hier hatte ich aber den Eindruck, da ist die so schnell aufgelaufen, dass ich da so, hui, wie hält die das durch am Ende? Aber ich glaube, Laura Madsen hat auch so, war bedient genug, dass sie gesagt hat, ich laufe da jetzt mal nicht mit.
Ich glaube, Laura Madsen war auch sehr glücklich, dass es dann irgendwann vorbei war, so wie sie auf der Laufstrecke dann hinterher aussah. Ja, es war dann auch irgendwann vorbei. Ja. Aber ja, du hast halt verschiedene Möglichkeiten, wie du es dann machst, an den Leuten vorbeizugehen. Läufst du noch ein Stück mit und guckst, wie die reagieren und sprintest dann los, kurz, so wie es Panayotis Pitalos in Tallinn gemacht hat zum Beispiel. Machst du es irgendwie an der Verpflegungsstation, Schwächen ausnutzen.
Ja.
Ja, oder halt so stetig absetzen, was natürlich dann aber auch immer den anderen dazu bewegt, noch dranbleiben zu wollen. Also eigentlich musst du einmal so Gas und weg.
Ja, ja. Ich musste gleich an die T100 in London denken, wie Laura Philipp aufgelaufen ist auf Cat Matthews und damit Cat Matthews quasi so den Piekser gegeben hat, so okay, da bin ich wieder, alles klar. Überholen lasse ich mich nicht, ich lauf weiter nach vorne. Das kann natürlich dann auch passieren, sieht man aber selten. Aber es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wen man sich dann da zurechtlegt, ne? Mit wem man es da zu tun hat. Das war so das Rennen der Frauen. Klar, ist noch wahnsinnig viel mehr passiert, aber das ist das so, was bei mir hängen geblieben ist. Ja, was kann man noch sagen? Dann Daniela Bleimel, leider ausgeschieden, DNF, Rückenprobleme. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sie bei Instagram geschrieben, nächster halt MRT. Also sie muss abklären lassen, woher das kommt.
Hatte ja schon Anfang des Jahres nach Südafrika Probleme, damals im Oberschenkel, jetzt der Rücken. Jetzt so kurz vor der WM ist es natürlich kein guter Zeitpunkt, sehr ungünstig. 3 Wochen sind es noch. Wir hoffen, dass sie bis dahin wieder fit ist.
Ja, die WM-Zeit rückt näher. Und damit kommen wir zum Rennen der Männer. Und das war nicht weniger beeindruckend. Man kann das nicht gegeneinander ausspielen, aber spannend fand ich, dass wir da ja nahezu, nicht ganz, aber ein ähnliches, zumindest von der Dominanz, ein ähnliches Rennen gesehen haben, was Mika Not hingelegt hat.
Ja, also souveräner kannst du ein Rennen, glaube ich, nicht bestreiten. Also Mika, wir wissen es, ist eh in allen drei Disziplinen gut aufgestellt. Auch im Schwimmen hat er jetzt natürlich ein bisschen Zeit verloren. 40 Sekunden waren das aber nur, also alles im Rahmen und hat dann ja auch über die Wechselzone und beim Radfahren am Anfang direkt schnell aufgeschlossen. auf die Gruppe, die, glaube ich, irgendwie nur aus Deutschen bestand am Anfang. Das war irgendwie die interne deutsche Meisterschaft quasi in Österreich.
Ja.
Wer war alles dabei? Jan Stratmann, Florian Angert war auch dabei. Nils Lorenz war, glaube ich, auch dabei am Anfang. Max Sperl, Magnus Männer, der natürlich auch ein extrem guter Schwimmer ist und auch als Zweiter aus dem Wasser gekommen ist. Die haben da vorne Druck gemacht, ja, bis zum ersten Anstieg. Und dann hat Mika gesagt, tschüss. Und dann war er weg. Und er wurde nie wieder gesehen.
So ist es tatsächlich. Und das haben auch, also, ja, ich muss mich nochmal sortieren. Du sagst genau richtig, er war nie wieder gesehen. Also er hat am Berg sich von einer Riesengruppe abgesetzt. Ja. Und zwar sehr, sehr schnell. Die einfach so groß war. Ich glaube, 14, 15 Leute, die da drin waren, am Ende letztendlich, das birgt natürlich auch ein Risiko, da in einer Gruppe zu sein, wo du die Dynamik nicht kontrollieren kannst, wo du dir vielleicht eine Zeitstrafe einfängst, können wir gleich nochmal sagen, da hat es einige getroffen. Und dann musst du dir natürlich auch so eine Attacke, wie er sie da hingelegt hat, erstmal zutrauen. Ich habe das quasi, das hat mir körperlich wehgetan, als ich gesehen habe, wie der da angetreten ist, weil du genau wirst, also okay, das ist quasi der Move, um sich ganz klar abzusetzen und den anderen weh zu tun. Zu sehen, wer schafft's, wer kann dranbleiben. Und damit hat er hier ja für klare Verhältnisse gesorgt, dass den meisten nichts anderes übrig blieb, als ihn ziehen zu lassen.
Ja, wie du sagst, es war der Race-Winning-Move, wie man es so schön sagt im Englischen. 4,5 Minuten schneller gefahren als Jelle Gehns mit dem zweitschnellsten Radsplit. 4,5 Minuten auf einer Mitteldistanz. Das ist eine Ansage. Ja. Ich fand den Kommentar von Joe Skipper sehr lustig, als es dann auf die Laufstrecke ging und er meinte, ach verdammt, ich habe mir gehofft, dass er irgendwie ein bisschen humpelt oder so nach dem Radsplit. Nee. Das war nicht der Fall. Der ist da so souverän und geschmeidig losgelaufen. Er hat nie eine Stabi-Einheit ausfallen lassen, würde ich sagen.
Es ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen hat er wirklich da auch eine Stärke ausgespielt, die ja weit über das hinausgeht, was man so sagt, so irgendwie so, ja, durchgedrückt mit brutaler Power, dass irgendwie, denn dieser Radkurs dann in Zell am See, das konnte man, glaube ich, sehr, sehr gut sehen, irgendwie auf den Abfahrten, ist wahnsinnig, du musst dein Rad beherrschen können, ne? Es geht halt, lang bergab, mal abgesehen von dem, was du am Berg leisten musst, bergauf, ja. Aber dann dieses Bergabfahren, wenn du dich da gut auskennst, und das hat Joe Skipper auch sehr gut eingeordnet, der hat halt gesagt, jetzt kommt's halt drauf an, wir werden jetzt sehen, wie gut er die Strecke kennt und wie viel Zeit das bringen kann, weil wenn du genau weißt, die Kurve macht zu, ich kann die von hier nicht sehen, aber wenn du weißt, was dahinter passiert, kannst du sie natürlich anders anfahren, als wenn du nicht weißt, was dahinter passiert. Also Streckenkenntnis kann auf so einem Kurs extrem helfen und vor allen Dingen, wenn du dann auch umsetzen kannst. Ich war sehr, sehr beeindruckt, also von den Abfahrfähigkeiten, aber bei Caroline Pohl auch. Also das war wirklich groß mit anzusehen. Aber ich meine, den Abstand, den er da reingeballert hat, du hast die 4 Minuten angesprochen, neuer Streckenrekord auf der Radstrecke, der vor einem gewissen Frederik Funk gehört hat. Der
2 Minuten schneller als Frederik Funk.
Ja, der kommentiert hat, habe ich gerade gesagt, er wäre gern dabei gewesen, so, um sich dem zu stellen. Überhaupt die Kommentare, ich kann mal ein paar vorlesen, es ist echt wirklich, haben sich sehr viele zu geäußert zu der Leistung von Mika Noth. Ganz oben poppte bei mir auf Sebastian Kienle, warum durftest du mit dem Motorrad fahren? Ja. Fragezeichen, mit einer schönen Diskussion darunter.
Ja, das habe ich auch gesehen, haben sich erstmal alle darüber aufgeregt oder falsch verstanden, dass er meinte, er wurde vom Motorrad gezogen, aber er hat das Rad von Mika Noth als Motorrad bezeichnet.
Ja.
Und warum beschuldigst du Mika jetzt für den Windschattenfahren?
Ja, genau. Sebastian Kienle musste das dann nochmal deutlich stellen, da hat er mal gesagt, ich wollte zum Ausdruck bringen, dass Mika wie ein Motorrad gefahren ist, nicht hinter einem Motorrad. Ja, aber es geht so weiter. Rico Bogen, brutale Vorstellung. Florian Angert, der immerhin mit im Rennen war. Ja. Mega Rennen, Glückwunsch nochmal. Sockensiegi, Alexander Sigmund sagt, alter Vater, was eine Show. Henry Graf schickt Kussmunde. Daniela Bleimehl, mega, herzlichen Glückwunsch, Mika. Frederik Funk, brutal stark. Sepp Breuer, der Typ, yes. Canyon macht eine Krone, Wolfsburg macht die Krone. Also es waren einige dabei, Simon Henseleit, niemals gegen Mika wetten. Es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Weil, was kann der erreichen? Ich meine, der ist 23. Und eigentlich von dem ersten Moment, in dem Mikanot auf der Mitteldistanz aufgetaucht ist, war er sofort, da kann ich mich echt nur wiederholen, sofort in der Weltspitze angekommen. Ja. Er war nie woanders auf der Mitteldistanz. Natürlich hat er danach auch Rennen gehabt, die nicht gut für ihn gelaufen sind. Ne? Aber nicht gut heißt dann schon, keine Ahnung.
Elfter.
Aber das waren auch jeweils Rennen, wo es entweder richtig zur Sache ging oder auch diesmal nicht gut gelaufen ist mit Vorerkrankungen oder lange Verletzungen haben ihn ereilt, einen Unfall hat er gehabt. Also es lief nicht alles glatt, aber wenn es läuft, dann läuft es aber auch so durch wie jetzt in Zell am See.
Und auch bei den PTO-Rennen, für die er jetzt schon eine Wildcard bekommen hat, in Singapur und in San Francisco, zweimal eine Top-10-Platzierung, Sechster und Fünfter, also richtig souverän, da auch dann halt auch mit dieser Short-Notice dann an den Rennen teilzunehmen als Wildcard. Du kannst dich auch nicht super darauf dann vorbereiten. Richtig gut durchgezogen. Was kann er erreichen?
Ja, auf jeden Fall mal den nächsten Schritt machen. Das hat er ja schon Anfang des Jahres gesagt, dass er darauf auch schielt, ne? Sich zeigen, sich quasi der PTO quasi zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie ihn nicht gleich geholt haben und eben für die Zukunft sich ins Gespräch bringen. Und das machst du natürlich auch mit so einer Renngestaltung. Ich meine, ja, das macht man natürlich auch. Also ich finde ja auch immer tatsächlich, dass dieses Gesamtkonzept Mikanot einfach auch so, das ist einfach so cool. Ich meine, mit den Haaren, wenn der da offen mit links, großartiger Post auch von seinem Coach, hast du gesehen, er hat ein Schild hochgehalten am Rand.
Hair's looking good.
Ja, Lead, Chase Group, 45 Sekunden, Hair, okay. Ich meine, da musst du doch als Athlet, wenn du daran vorbeifährst, musst du wahrscheinlich schon irgendwie auch
machen. Aber der ist einfach ein lustiger Typ, also es macht immer Spaß, sich mit dem und zu unterhalten. Also einfach eine Bereicherung auch für den deutschen Triathlon, und er macht immer eine Show und er gibt immer Vollgas, wenn er im Rennen ist, und entweder reißt er das Ding, reißt er die Hütte ab und siegt souverän, oder ihm fliegt das Ding irgendwie um die Ohren, was natürlich auch mal passieren kann, aber er ist auf jeden Fall immer dabei und steckt nicht zurück. Einen, den man sich wünscht für diesen Sport.
Auf jeden Fall, und er macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er gesagt hat, dass er die Langdistanz dann auch quasi auf lange Sicht oder auf gar nicht so lange Sicht vielleicht sogar ins Auge fasst, und da ist natürlich dann, da ist halt dieses Profil, da kann ich mich echt nur wiederholen, Schwimmen vorne dabei, Radfahren vorne dabei, Laufen vorne dabei, ist natürlich ein Paket, was nicht so viele haben.
Ich sag mal, die Radstrecke in Nizza könnte der in Zell am See ähneln.
Ja.
Mehr möchte ich gar nicht sagen.
Mehr möchten wir dazu nicht sagen. Ja.
Er ist jetzt auf jeden Fall auf Weltranglistenplatz 6. Ja. Da muss man, glaube ich, auch nicht viel mehr zu sagen.
Ja, es ist dafür, ja genau, und daher ohne Langdistanzen da jetzt einbringen zu können. Ne? Tolle Leistung, wir haben uns überschlagen, aber ich glaube auch zu Recht. Trotzdem wollen wir vielleicht auch noch einmal kurz das Podium vervollständigen. Jelle Gehns hat genau das nämlich auch gepostet. Junge, 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 ich habe berghoch, war schon anstrengend genug, aber danach warst du einfach weg. Nie wieder gesehen, erst im Ziel, als du mir auf den Rücken geklopft hast. Ja, ist eine Erkenntnis. Der hat es versucht, aber nicht geschafft.
Ja.
Und ich meine, ist natürlich auch einer, gehört auf jeden Fall auch zu denen, der eine große Nummer auf der 73-Distanz werden wird. Ne? Ich glaube, das kann man so schon sagen. Dieses Jahr 3 Rennen gemacht über die Distanz. 4. in Oceanside, 3. in Tallinn, 2. in Zell am See. Welches Rennen auch immer als nächstes kommen wird, der Platz scheint vorgezeichnet.
Man hat ja Anfang des Jahres schon in Oceanside immer gesagt, oh, Jelle Gehns, auf den muss man ein Auge haben, auch was er da bei Strava gepostet hat und alles auch in seiner Olympia-Vorbereitung dann, in der er damals dann noch war, das ist das Black Horse in Oceanside, da muss man ein Auge drauf werfen, und da war er ja auch gut, bevor er dann beim Laufen auch die muskulären Probleme hatte. Die Olympischen Spiele waren für ihn dann leider eine Enttäuschung, deswegen hat er jetzt auch gesagt, okay, ich fokussiere mich voll auf die Mitteldistanz. Es hat bis jetzt sich für ihn ausgezahlt, würde ich sagen. Und jetzt auch mit den Back-to-Back-Rennen, also es muss man natürlich auch erstmal wegstecken irgendwie.
Ja.
Und dann nochmal in Zell am See, was kein leichter Kurs ist, alleine durch die vielen Höhenmeter, auch beim Laufen, dann da noch einen draufzusetzen. Ja, das zeugt auf jeden Fall von seiner Qualität, die er unumstritten hat.
Joe Skipper hat das ganz gut gesagt, also in Bezug auf Caro Pola, aber eben das gilt ja für Jelle Jens genauso. Mit diesen Back-to-Back-Rennen, sagt er, hat er auch Erfahrungen mitgemacht, logisch, ne, viel Starter. Mhm. Er hat gesagt, es hat aber schon sehr gut funktioniert und manchmal halt eben auch gar nicht. Ne? Er sagt, es kommt halt immer drauf an, wie tief muss man im ersten Rennen schürfen, quasi um das seine Platzierung da zu erreichen, und wenn es zu tief war, dann merkst du es halt im zweiten Rennen relativ schnell, dass das eine ganz, ganz, ganz beknackte Idee war. Aber wenn es eben, wenn du da noch Reserven über hast, sagt er, und dann kann das natürlich einen ganz, ganz positiven Effekt haben und den du dann einfach dann in zweite Rennen mitnehmen kannst.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, ja, spannende Konstellation da vorne. Dritter Platz, Gregor Payet, auch, kommt auch von der Kurzdistanz aus Luxemburg. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, glaube ich, ne? Wie die Kurzdistanz da dann eingreifen in solche Rennen. Hat er auch, wo hat er überall gewonnen? Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Allgäu dieses Jahr,
die Mitteldistanz. Den Heidelberg-Man hat er auch gewonnen.
Ja, also da hat er sich dann quasi die zwei richtig, richtig harte Rennen in Deutschland ausgesucht. Irgendwie letztendlich beide, Heidelberg und auch Allgäu, steile Anstiege mit drin. Das scheint ihm offensichtlich zu liegen.
Ja.
Noch ein Wort zu Jan Strattmann. Man kann eigentlich nicht viel sagen, außer war am Anfang dabei und dann
nicht mehr.
Nicht mehr, ne? Er hat gesagt, er äußert sich später nochmal dazu. Ja. Ist ja immer, ich meine, ist Fünfter geworden am Ende.
Ja, was ja kein schlechtes Ergebnis ist. Also ich glaube, er hat auch vor allem mit seinem Ergebnis in London ein bisschen zu kämpfen, wo er ja eigentlich hinten komplett rausgefallen ist dann leider. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt jetzt zwischen London und der Leistung in Zell am See, die jetzt nicht schlecht war.
Die ist ja, würde ich gerade sagen, also, Platz 5. Ich meine, das ist halt so, ja, aber ich meine, er ist ja schon, glaube ich, auf der 70-3-Distanz sieht er sich dann ja schon als Podiumskandidaten. Das kann er ja auch, hat er ja auch schon zweimal bewiesen dieses Jahr.
Hat das Rennen auch schon zweimal gewonnen.
Ja.
Also, da war das Ziel war auf jeden Fall ein anderes. Sehen wir dann, was er dazu sagt. Auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis so für ihn.
Da behalten wir auf jeden Fall ein Auge drauf und gucken mal. Haben wir so, ja, ich meine, die ganze Startliste ist voll mit Deutschlandflaggen. Wenn man raufguckt, Tom Huck ist Vierter geworden, Jonas Hoffmann Fünfter, Yannick Schaufler Achter, Florian Angert Neunter. Das ist natürlich schon, sind natürlich auch viele am Start gewesen letztendlich. Aber ja, war so, wie du vorhin gesagt hast, so, ne? Die Startgruppe war voll mit Deutschen.
Ja.
Und die haben es auch viele von ihnen unter die Top Ten geschafft. Ja, vielleicht noch ein Wort, bevor wir dann auch Zell am See gut sein lassen, zum Thema Zeitstrafen. Das ist natürlich ein Problem, das ist eine Entwicklung, die wir natürlich jetzt vermutlich häufiger sehen werden. Es kommt eine große Gruppe raus und es wird genau hingeguckt. Und das, was früher vielleicht noch durchgegangen ist, wird jetzt mit einer verhältnismäßig harten Zeitstrafe bestraft. Überholvorgang abgebrochen, zu nah aufgefahren im Ziehharmonika-Effekt. Und das kann man natürlich auch im Fernsehen sehen. Also ich habe da, als es in den ersten Anstieg da ranging, das konnte man eigentlich nur mit Augen zuertragen zum Teil. Oder halt mit der Hoffnung, je nachdem mit wem man da die Daumen drückt, mit der Hoffnung, dass die Ringrichter. Ding, 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 ding beim Battle, die Kampfrichter, das mit Fingerspitzen Gefühl sehen. Wobei das fand ich ganz interessant, jetzt rückblickend auf den Ironman Frankfurt, da hat Uli Zierl, die Chefkampfrichterin, da gesagt, so von dem Ausdruck Fingerspitzengefühl hält sie nicht so viel, denn da steckt Gefühl mit drin und hier geht es nicht um Gefühl, sondern es geht um Regeln. Und die Regeln sind ja klar, ne? Also auch bergauf darfst du halt nicht auffahren, wie du willst. Auch bergauf musst du, wenn du ausgeschert bist zum Überholen, musst du es bis zum Ende durchziehen, auch wenn es dann auf einmal natürlich unverhältnismäßig schwer wird, weil du siehst auf einmal, oh, der gibt vorne Gas und jetzt muss ich bergauf an dem allen vorbeiziehen und nee, den einen schaffe ich nicht, vielleicht nicht ganz, vielleicht gehe ich doch in diese Lücke, obwohl die gar nicht groß genug war. Ja, dann gibt es halt eine Zeitstrafe und das versaut dir halt das ganze Rennen. Ne? Deswegen ist halt so eine Reingestaltung wie für Mika Not, der auch in ein, zwei brenzligen Situationen war, will ich mal sagen, irgendwie konnte man halt auch sehen im Fernsehen, dass er da auch zu nah aufgefahren ist, als es auf einmal berghoch ging, aber dann auch sich entschlossen hat, da schnell rauszugehen und ja, das Weite zu suchen.
Ja. Das ist halt einfach die Entwicklung jetzt auch durch Race Ranger und vielleicht auch einfach durch die Präsenz der Ironman Pro Series und der T100 Series im Fernsehen, dass man einfach mehr Kameras hat, bei mehr Übertragung, bei viel mehr Rennen, als es zum Beispiel noch im letzten Jahr der Fall war, dass man einfach viel mehr sieht, vom Rennen,
ja.
Und das einfach deswegen mehr auffällt. Und wie gesagt, man hat einfach jetzt bei fast jedem Rennen von Ironman auch den Race Ranger dabei, allein weil so viele Rennen Teil der Pro Series sind und dass dann da halt einfach mehr Daten zur Verfügung stehen und man genau zuordnen kann, wer was jetzt gemacht hat. Das spielte natürlich alles mit rein. Ja, Maximilian Sperl hat dann eine Zeitstrafe bekommen, auch für Windschattenfahren. Magnus Männer zum Beispiel auch. Der hat dann tatsächlich hinterher gepostet, dass sich der Kampfrichter sogar bei ihm noch entschuldigt hätte, dass die eigentlich ungerechtfertigt war, die Zeitstrafe. Naja, ist halt so.
Ja, am Ende ist es dann trotzdem rum. Ich glaube, Clément Mignon hat auch eine bekommen. Mhm. Ja. Nicolas Mann muss man vielleicht noch, sehe ich gerade noch, es fällt mir noch ein hier mit DNF auch, der ja auch immer gerne bei solchen Duellen vorne mit dabei ist, musste aussteigen mit einer ganz, ganz kuriosen Geschichte. Er hat irgendwie auf Instagram erklärt, dass er auf einmal das Schwimmen noch ganz okay war, aber beim Radfahren auf einmal ja ihm schwindelig geworden ist. Und dann auch, als er angehalten ist, dass er wirklich nicht wirklich weggegangen ist. Also hörte sich ziemlich beängstigend an. Das will er jetzt auf jeden Fall klären in den nächsten Tagen, was das gewesen sein könnte. Hat ihm auf jeden Fall, war es ihm nicht möglich, da weiter dran zu bleiben und damit weiter für konkurrenzfähig zu sein weiter.
Ja, also vom Athletenprofil eigentlich auch ein ähnlicher Athlet wie Mika Not. Also die sind auch eigentlich gleichzeitig aus dem Wasser gekommen. Ja, dann hat man eigentlich gedacht, okay, das wird eine starke Radgruppe. Was es ja dann auch war, nur mit Nico Mann, glaube ich, wäre das noch ein bisschen aufregender geworden, als es eh schon war. Ja, schade, dass es für ihn dann nicht geklappt hat. Hatte ja auch in St. Pölten schon zu kämpfen mit seinem Rücken, wo er ja auch immer mal Probleme hat, aber ja in physiotherapeutischer Behandlung darf. Deswegen ist, hoffentlich hat er bei der 73 WM einen besseren Tag.
Ja. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin, aber da können wir uns auf jeden Fall auch auf ein starkes Rennen gefasst machen. So viel zum fantastischen Rennen in Zell am See. Es gab großen Sport wieder in Paris. Wieder mit Verzögerungen, wieder mit Schwierigkeiten und Verschiebungen. Aber irgendwann war es dann doch soweit.
Was sagen wir regen uns nicht mehr auf, ne?
Ja,
wir regen uns nicht mehr auf. Ich hätte mich schon wieder so aufregen können. Habe ich aber nicht gemacht. Nee,
weil zum Hintergrund, das ist die neue Devise. Wer sich nicht aufregt, dem geht's besser.
Ja.
Einfach nicht aufregen.
Einfach nicht
aufregen. Man darf traurig sein über Dinge, man kann Sachen nicht gut finden, aber aufregen, wollen nicht keine negative Energie mehr verschwenden.
Ja, eigentlich sollten die paralympischen Wettbewerbe am Sonntag und am Montag stattfinden, die verschiedenen Startklassen aufgeteilt auf 2 Tage. Das wurde dann kurzfristig alles auf den Sonntag verschoben. Weil man ja wahrscheinlich sich nicht zweimal auf den Fluss verlassen wollte, dass die Wasserqualität stimmt. Dann kam die Nachricht, haha, es ist gar nichts am Sonntag, es ist alles am Montag. Dieses Verschiebespiel, was man schon von den Olympischen Spielen kennt. Vielleicht sollten sie es in Verschiebespiele umbenennen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es dann stattgefunden am Montag. Die Paralympischen Triathlonrennen haben stattgefunden am Montag. 11 Entscheidungen insgesamt bei Männern und Frauen. So viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wurden noch nie vergeben bei Paralympischen Spielen im Triathlon. Und 3 davon sind auch an Deutschland gegangen.
Ja, du hast dich da ein bisschen reingearbeitet. Es ist sehr, sehr kompliziert, muss man sagen. Wenn man es dann verstanden hat, sagen die Kollegen mir und sagst du mir, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert. Aber auf den ersten Blick muss man das erstmal verstehen, was da überhaupt passiert.
Ja, also wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann kriegt man erstmal eine Auflistung, 11 Kategorien, was ist da los? Aber einmal kurz, um es irgendwie leicht und locker zu erklären, es gibt die Klasse PTWC, das WC steht für Wheelchair, das heißt, die Athleten starten im Rollstuhl. Es gibt die Klasse PTS, erstmal ohne die Zahlenkategorien, das heißt einfach für Standing, das heißt, die Athleten können selbstständig laufen, und die Klasse PTVI steht für Visually Impaired, also sehbehindert. Das sind die Athletinnen und Athleten, die mit Guide starten. Also ja, entweder nicht sehen können oder nur sehr eingeschränkt und deswegen noch eine Hilfsperson brauchen, um das Rennen überhaupt absolvieren zu können. Wie zum Beispiel die deutsche Anja Renner, die wir auch schon groß in einer unserer Ausgaben hatten letztens,
ja.
Wo unser Kollege Lars ein großes Porträt geschrieben hat und auch das einmal im Selbstversuch gemacht hat, wie es sich überhaupt anfühlt, ein Triathlon zu machen, wenn man gar nicht so viel sehen kann. Ja, sehr beeindruckende Geschichte.
Auf jeden Fall.
Anja Renner, mit einem sehr beeindruckenden Rennen, ist Dritte geworden. Hat ja eigentlich sich erst im letzten Jahr dazu entschieden, überhaupt Triathlon zu machen und sich für die Paralympischen Spiele qualifizieren zu wollen. Ja, ist eigentlich eine Bilderbuchgeschichte, wenn man sich das jetzt so anguckt und dann auch noch da die Medaille, ja, etwas überraschend könnte man vielleicht sogar sagen, da abzuräumen.
Ja, aber richtig cool und ich habe auch nur kurz reingeguckt in die Live-Berichterstattung, tatsächlich konnte ich nur, aber auch viele Zuschauer an der Strecke und so weiter, also auch eine coole Atmosphäre, die da mitnehmen konnten. Ja, dieses Laufen, also es ist ja nicht nur Schwimmen, also nicht nur Laufen, es ist ja auch Schwimmen und Radfahren mit Guide. Also aber, wie gesagt, ich war damals, als Lars das ausprobiert hat mit Anna, habe ich die Bilder gemacht und konnte mir das damit angucken und so. Und es war faszinierend zu sehen. Ich meine, natürlich war das natürlich für Lars auch das erste Mal, das zu machen und so weiter. Aber das mal sich mal klar zu machen, in was für einer, unter was für Umständen man dann eben diesen Sport macht und in was für einer Geschwindigkeit. Das ist schon, also ja, allerhöchster Respekt wert.
Ja, genau. Anja Renner und ihr Guide Maria Paulik sind dann ja, wie gesagt, Dritte geworden mit einer Zeit von 1:08:21 für die Sprintdistanz. Und das blind. Also das ist schon richtig beeindruckend. Gewonnen hat Susanna Rodriguez in der Klasse, die ja schon in Tokio auch die Goldmedaille geholt hat mit ihrem Guide Sara Perez-Sala.
Ja.
Also da sieht man auch, dass sich die Athletinnen und Athleten da immer richtig schnelle Guides auch raussuchen, um ja überhaupt so schnell auch auf der Strecke unterwegs sein zu können. Zum Beispiel Aaron Royal oder Ben Hoffman waren dieses Jahr auch am Start.
Ja.
Bei den Männern, also ja, da sieht man einfach, wie hoch dieses Level ist. Susanna Rodriguez hat gewonnen in 1:04.
Wow.
Das schaffen die meisten, würde ich sagen, nicht mal sehend. Das ist schon echt heftig, was da geleistet wird.
Ja, aber das war nicht die einzige Medaille.
Nee, das war nicht die einzige Medaille. Es gab noch zwei weitere bei den Männern. Viel wurde ja darüber geredet, über Martin Schulz und das, ja, den Gold-Hattrick, der versucht werden soll. Gold in Rio, Gold in Tokio. Kein Gold in Paris, was er aber gar nicht schlimm findet. Mhm. Er war sehr zufrieden mit seiner Leistung. Er hat im Interview nach dem Rennen gesagt, dass er ja ein paar Tage vor dem Rennen noch krank geworden ist. Also er ist richtig zufrieden mit seinem Ergebnis. Ja, unter Tränen hat er da das Interview gegeben. Also er war sehr erleichtert auch über seine Leistung generell.
Ja.
Hatte eigentlich ein richtig gutes Rennen, lag auch lange auf Siegkurs. Nach dem Schwimmen hatte er 40 Sekunden Rückstand auf so seinen größten Kontrahenten Ronan Cordeiro aus Brasilien, der dann hinterher auch Zweiter geworden ist. Hat das auf dem Rad ziemlich schnell zugefahren, hat dann auch geführt aus der Wechselzone raus, war der Erste nach dem zweiten Wechsel. Ja, und hatte dann einfach auch durch die Vorerkrankung dann keine gute Laufform an dem Tag. Chris Hammer hat dann ja den Hammer fallen lassen.
It's Hammer Time, okay.
It's Hammer Time.
Ja, wenn ihr noch weitere Hammer-Wortspiele habt, schreibt sie in die Kommentare, bitte.
Ja, die drei waren dann vorneweg, Hammer, Cordeiro und Schulz. Und ja, Hammer hat das dann einfach ins Ziel gelaufen. Cordeiro ist Zweiter geworden und Martin Schulz dann hinterher Dritter. Ja, keine Goldmedaille, aber eine dritte paralympische Medaille. Nur der Niederländer Jetse Platt ist, glaube ich, erfolgreicher als Schulz in der PTWC-Klasse. Der hat jetzt dreimal Gold geholt bei den Paralympischen Spielen. Also ja, einer der erfolgreichsten Paraathleten aller Zeiten.
Ja, und sehr cooler Typ auch. Bei der Selfish Night habe ich ihn einmal kennengelernt. Ja, tolle Sportler auf jeden Fall.
Ja, sehr beeindruckend. Beeindruckend auch Max Gehlha
In
der Klasse PTS3. Silber hat er geholt, die beste Medaille für Deutschland bei den Paralympischen Spielen im Triathlon. Er hat tatsächlich im Interview hinterher gesagt, das ist doch das, womit er gerechnet hat.
Also, klare Ansage.
Wer kann, der kann.
Ja, ja, genau, der
wer
soll
Wer kann,
auch.
Der soll.
Ja, absolut.
Ja, ja, richtig starkes Rennen, 1:08:43 hat er gebraucht, 1:08:05 hat Daniel Molina aus Spanien gebraucht, der sich die Goldmedaille geholt hat. Bis dahin lag Gehlha eigentlich ganz gut im Rennen. Molina dann den schnelleren Lauf, fast 1,5 Minuten schneller ist er gelaufen. Da ist dann auf einer Sprintdistanz dann halt auch irgendwann Sense. 5 Kilometer, 1,5 Minuten ist schon eine Hausnummer, aber damit hat er gerechnet und er ist sehr zufrieden. Das darf er auch sein.
Das soll er sein, auf jeden Fall. Ja, also das war dann quasi einmal alles kompakt, dann doch. Es ist fast alles gesagt über das Schwimmen in der Seine, glaube ich, oder? Ja. Also ich meine, es ist jetzt ist es durchgezogen worden. Es hat spektakuläre Wettkämpfe ermöglicht. Es war ein hohes Risiko. Ja, weiß ich nicht, ob man nochmal das Risiko eingehen wird. Ja, muss man aber vielleicht auch nicht.
Ja, sie wollten es durch, ich könnte jetzt eine halbe Stunde, sie wollten es durchprügeln, sie haben es durchgeprügelt, irgendwie schon bei den Olympischen Spielen im Triathlon, wo man ja gesehen hat, wo dann einzelne Sportlerinnen und Sportler gelandet sind, nämlich im Krankenhaus. Ja, ja, jetzt ist es hoffentlich nicht der Fall. Ja, drei Goldmedaillen für Deutschland, 3 Medaillen für Deutschland, noch 2 weitere Top-10-Platzierungen durch Nele Ludwig und Elke van Engelen. Also ja, rundum zufriedenstellendes Ergebnis, erfolgreiches Ergebnis für Deutschland bei den Paralympischen Spielen.
Würde ich auch so sehen.
Ja, besser hätte es fast gar nicht laufen können. Hoffen, wenn keiner krank wird, ja, umso besser.
Fingers crossed. Wir haben vorhin überlegt, Übergang krank, Stichwort krank. Kranke Leistungen haben wir am Wochenende auch noch gesehen. Das wollte ich einfach noch einmal kurz mit dir besprechen. Beim Ultratriathlon World Cup in Bad Radkersburg ist nämlich eine neue Weltbestzeit aufgestellt worden über die doppelte Ironman-Distanz. Du bist doch gut in Mathe. Sag nochmal, rechne mal zusammen.
451,4 Kilometer.
Ja, ja, ihr wisst, ihr kennt die Distanzen. Macht das Ganze mal 2 und dann überlegt euch, dass die 47-jährige Polin, wie war ihr Name? Sabina Barteka, diesen Wettkampf in 22 Stunden 55 Minuten und 19 Sekunden absolviert hat und damit eine neue Weltbestzeit auf diese Distanz aufgestellt hat.
Ja.
Ja, also schwer beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass da die Meinungen auseinandergehen. Ich kann bei sowas immer viel mitnehmen, ohne dass ich das jetzt, dass ich mich damit auskennen würde oder das verfolgen kann. Aber ich finde, dass das ja doch irgendwie besondere Menschen sind, die das auf sich nehmen, die sagen irgendwie, wir gehen auf die 2-fache oder auf die 3-fache oder auf die 10-fache Distanz.
Ja, oder auf die 30-fache Distanz.
Auch das haben wir erlebt. Es ist da vieles denkbar, wenn auch schwer vorstellbar, wenn man sich da nicht mit beschäftigt. Und wenn man dann auf die Zeiten guckt, dann ist es halt auch irgendwie, dann wird's halt auch, geht's halt auch in die Richtung, dass man sagen kann so, naja, das ist ja nur noch durchziehen. Das kann man ja hier nicht behaupten.
Nee.
Nee, das ist halt eben der Punkt. Ich meine, bei den Männern hat Max Knyazev aus Russland gewonnen. Der hat 19:27:26 gebraucht. Das war auch der Einzige, der schneller war noch. Das ist...
Ja, nimmst du mal einen Tag Zeit, oder nicht?
Ja, aber ich habe da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da Interesse dran.
Also, so. Und das nicht nur seit jetzt, nee, schon länger.
Aber ich weiß nicht, ich kann's mir nicht, also das, was mir richtig, richtig Angst machen würde, wäre das Laufen, weil ich sowas halt einfach noch nie gemacht habe, aber
das Schwimmen ist im Vergleich ja schnell rum. Also was sind 7,6 Kilometer?
Ja gut, da mag ich auch nicht drüber nachdenken. Das
musst du ja auch nicht. Du musst ja dann noch 360 Kilometer Radfahren und 84 Kilometer laufen.
Ja, aber jetzt, wenn man sagen würde, so 360 Kilometer Radfahren, das ist ja quasi greifbar. Also will ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber so, das ist...
Fährst von Hamburg nach Berlin und noch ein bisschen weiter.
Ja. Aber das ist ja alles relativ. Man muss es ja nicht so schnell machen wie die, aber
das stimmt.
Ich frage mich halt, ja, wie man sich dabei so wohl fühlt. Das irgendwann muss ich das, glaube ich, nochmal rausfinden. Aber nicht jetzt und auch nicht nächstes Jahr, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, wie viel älter will ich dann, glaube ich, auch nicht mehr werden. Ich weiß nicht, ob meine Knie das irgendwann nochmal so gut finden.
Vielleicht zum 50. oder so.
80 oder 100 Kilometer oder so laufen. Denn das ist halt wirklich sehr lang.
Das ist sehr lang.
Ja. Aber gut.
Zum 50. selbst beschenken. Das wäre doch was.
Mit der doppelten Ladung.
Mit der doppelten.
Nein, das wollen wir mal gucken. Da schauen wir mal. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich nächste Saison machen soll. Ich lasse mich noch inspirieren. Ich bin noch so, ich war aber noch so durch die Angebote, die sich mir stellen. Ich meine, noch habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Ich muss ja noch nicht, mich jetzt noch nicht entscheiden, aber ich weiß nicht, wie ist das bei, ich habe bei mir halt gemerkt, ich muss mich tatsächlich relativ früh entscheiden, weil sonst ja. wird das so, ist das so Geplänkel.
Oder? Ich habe ja schon mal den Alpe d'Huez Triathlon in Planung oder angesprochen.
Ja, ja. Ja, das ist bestimmt geil. Also ich habe es jetzt auch wieder in Zell am See gedacht, dass so, ja, so Panoramakurse und so, das hat schon was. Das ist, ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich mag beides. Ich mag so Stadtdinger mit vielen Zuschauern und so richtig so im Herzen der Stadt. Das gibt mir viel, aber so alles, was so Richtung Abenteuer geht, finde ich auch gut.
Vielleicht gibt es auch Abenteuer in der Stadt.
Ja, das gibt es in der Tat. Mein Ultra-Vorbild Stefan Schlett, der erste Deutsche damals beim Deka-Triathlon in Mexico City, ich glaube, es war in Mexico City, der hat mir mal die Geschichte, ich glaube, die hier auch schon mal erzählt. Die haben damals eben diesen Deka-Triathlon gemacht, 10 Langdistanzen am Stück, auf einem, also Schwimmen im Schwimmbad. Das ist so absurd. Aber auf jeden Fall, und dann auf einem, ich glaube, nicht mal 2 Kilometer langen Kurs durch einen Stadtpark sind die halt erst eben in die eine Richtung gefahren. 1800 Kilometer.
Ich erinnere mich, ich glaube, es gab auch Bilder davon. Ich erinnere mich.
Es ist völlig absurd. Und dann haben sie das Rad abgestellt und sind dann in die andere Richtung dann nochmal gelaufen.
Du musst mal ein bisschen Abwechslung rein.
420 Kilometer. Ich muss dann immer nachrechnen.
Ja.
Ob das wirklich sein kann, weil das absurd klingt. Aber ja, so war's. Mitten in der Stadt. Das war ein Stadtabenteuer. Ein Landabenteuer hat Jonas Deichmann hinter sich gebracht. Es ist jetzt fast soweit.
Fast?
Erstmal muss man nochmal sagen, hier an dieser Stelle, weil wir es noch nicht getan haben, herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord, Jonas Deichmann. Ne, den hat er eingestellt.
106 Langdistanzen an 106 Tagen in Folge.
Genau. Und hat ihn nicht nur eingestellt, sondern auch übertroffen, denn er macht ja weiter.
Mittlerweile bis, schon mehrfach übertroffen.
Ja. Bis zur 120. und Donnerstagabend.
Ist es soweit.
Ist es soweit, so Gott will.
Dann hat das endlich rum. Ich glaube, so viel Bock hat er auch gar nicht mehr.
Ja, wobei ich finde es immer noch wieder faszinierend, wenn man wenn man sich seine Statements anguckt, wenn man in seine Videos reinguckt. Jetzt gerade im letzten fand ich die fantastisch aus seiner Crew. Und ich frage so, Jonas, du siehst überhaupt nicht müde aus.
Ja.
Bin ich auch nicht. Weißt du, so völlig so, bin ich auch nicht.
Ja.
Und das ist er wirklich nicht.
Nee, dann der Folgesatz war, der Körper ist adaptiert.
Ja.
Ich habe keine Milchprodukte gegessen, mir geht's super.
Ja. Ich schieße nie übers Ziel hinaus. So, ne? Also, weißt du, er macht nichts, was den Körper irgendwie besonders außer der Reihe fordern würde. Er sagt, der ist nicht müde, der hat keinen Muskelkater. Der macht einfach normale Sachen. Der Körper kann das.
Ja.
Fantastisch. Also auch da wieder mag man davon halten, was man will. Fakt ist, viele Leute halten da sehr, sehr viel von. Man konnte sehen, wie jetzt gerade jetzt auch nach dem Rekord, die Masse der Leute, die ihn da begleitet, es sind fantastische Bilder. Hunderte teilweise, die hinter ihm laufen, am Kanal entlang und selber da Langdistanzen machen, erste Marathons machen. Tolle Geschichte. Wenn es nach ihm geht, ist es überhaupt gar keine Frage, dass er das am Donnerstag ins Ziel bringt. Sollte nicht noch irgendwas passieren. Aber ich frage mich, was soll diesen Mann stoppen?
Jetzt nichts mehr. Jetzt also nichts die mehr. 2 Tage, 2,5 sind es jetzt noch.
Ja. Und das hat er ja schon immer auch im Vorfeld hier im Gespräch, im Podcast auch gesagt. Motivation ist da bei ihm nie die Frage, ob er das irgendwie so nach dem Motto, oh, ich mag nicht mehr oder sowas. In diesen Kategorien denkt er einfach nicht. Ne? Das spielt für ihn keine Rolle. Das ist das Ziel, das wird abgearbeitet mit Disziplin, mit Spaß, mit auch mal rechts und links gucken. Und ja, und tollen Leistungen. Die letzten, sagt er, waren jetzt nicht mehr so gut. Dann ging es dann Richtung 15, aber egal. Wurscht.
Im Ziel ist im Ziel.
Ja, ist dann halt 1 Stunde oder 2 weniger Regeneration. Aber dann hat er es auch bald geschafft. Es wird ja schon wild spekuliert, was dann wohl das so das nächste sein könnte. Da hat er so durchblicken lassen, dass er sich so in Gedanken sieht, er sich auf dem Gravelrad, hat er gesagt, und alleine irgendwo, denn im Herzen ist er Abenteurer. und hat jetzt dieses Leistungssport, Hochleistungssport, kann man sagen, einfach in dieser Frequenz dann eindrucksvoll bewiesen und hinter sich gelassen.
Ja, ich glaube, irgendwann muss man dann auch mal wieder alleine sein und einfach mal ein bisschen durch den Wald fahren oder so. Die Seele baumeln lassen.
Oder auch dir einfach mal die Füße hochlegen, vielleicht. Aber vielleicht ja.
Auch, vielleicht erst abtrainieren, dann die Füße hochlegen.
Ja. Oh Gott, ich. Boah. Ja, verrückt. Aber wie gesagt, es gelten einfach andere Regeln für Menschen wie ihn, die sich da so auch gezielt darauf vorbereiten und die einfach in der Lage sind, das zu machen. Und das hat er ja auch bewiesen, dass. Das wurde ja zwischendrin, gab es das ja auch immer, war es ja auch mal wieder Thema, ne? Wie ist das überhaupt gesund? Und dann kommen Wehwehchen und so weiter, aber die werden, und das beweist er ja auch, dass man die auch dann währenddessen wieder in den Griff bekommen kann.
Also natürlich hat er physiotherapeutische Betreuung und wird täglich behandelt, aber trotzdem, dass dieser Bewegungsapparat 120 Langdistanzen in 120 Tagen einfach so wegsteckt, ohne größere Schwierigkeiten, ist schon beeindruckend, was wir ja eigentlich auch dann fähig sind.
Ja, das meinte ich vorhin mit, dass man sowas mitnehmen kann auch, ne? Das ist, dass man, ohne dass man es jetzt nachmachen muss, aber dass man das im Hinterkopf haben kann, ja, wenn dann der lange Lauf vielleicht wehtut, dann sagt man so, ja gut, dann aber beim nächsten Mal tut er schon wieder nicht so weh und irgendwann wird auch das zur Routine. Ja. Und so kann man das alles auf seine eigene Situation immer schön runterbrechen. Ja, also da gucken wir natürlich hin auf den Donnerstag und ja, das Wochenende wirft auch seine Schatten voraus mit interessanten, ja, wahrscheinlich hätten wir gar nicht so groß was dazu gesagt, aber es gibt Rennen mit interessanten Konstellationen, wo es sich dann doch mal lohnt, nochmal hinzugucken.
Das hätte ich, also diesen Satz hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn sage, aber Frederik Funk startet bei einer olympischen Distanz in China.
Ja. Wer kann?
Ja. Und ja, die Challenge Peking ist am Wochenende mit, ja, unter anderem Frederik Funk. Kyle Smith ist auch am Start. Bei den Frauen habe ich gerade den Überblick verloren.
Ich auch.
Paula Findlay war auf jeden Fall da.
Ja. Also scheint den Veranstaltern gelungen zu sein, ein starkes Feld da zusammenzukriegen nach Peking. Und nicht weniger spektakulär wird's bei der Challenge Samarkand in Usbekistan. Ist ja letztes Jahr so ein bisschen aufgepoppt, ne? Auf einmal war das, also mir war es nicht bekannt vorher.
Das war auch letztes Jahr die erste Austausch.
Aber ich wusste auch ehrlich nicht, so bin ich mal so ehrlich, wusste auch nicht, wo Samarkand liegt. Ja. Und ja, und die haben es dieses Jahr geschafft, tatsächlich eine sehr, sehr, ja, ich würde sagen, ein Favoritentrio, darf man sich so weit aus dem Fenster lehnen, zusammenzukriegen, wo ich sehr drauf gespannt bin. Nämlich die Norweger, das echte Norweger-Duo, Christian Blumenfeld und Gustav Iden, tatsächlich mal wieder zusammen in einem Rennen.
Ja, lange ist es her. Ja. Ich freue mich. Dazu kommt noch 73-Weltmeister Rico Bogen.
Ja.
Das wird ein offener Schlagabtausch.
Da gehe ich von aus. Und das war ganz witzig. Ich hab so im Vorfeld gehört, irgendwie Gustav Iden war schon länger da im Rennen und Christian Blumenfeld hat dann wohl irgendwann seinen Manager angerufen und hat gesagt so, ey, warum ist der da angemeldet? Ich will da auch hin. So, okay. Dann das war allerdings, glaube ich, sogar noch vor Frankfurt. Bin mir gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall, nachdem Frankfurt, glaube ich, jetzt so eingetütet war und da haben wir ja auch groß drüber gesprochen, irgendwie so den Stand. Ja, und jetzt sehen wir sie da mal. Also sicherlich nicht das spektakulärste Rennen aller Zeiten irgendwie letztendlich und auch nicht von der Bedeutung, aber gerade bei Gustav Iden bin ich gespannt, welche Fortschritte wir da sehen können, denn klar, der hat es geschafft, mit seinen 72-3 Erfolgen da, oder ja, Finish-Erfolg gleichgesetzt, sich letztendlich die Quali zu holen für die Ironman-Weltmeisterschaft und jetzt muss es halt aufwärts gehen, wenn er wieder so auftrumpfen will.
Ich würde sagen, es ist schon aufwärts gegangen bei der Challenge Turco, gewonnen.
Ja.
Eine 1:10 ist er gelaufen da. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Laufstrecke war, aber also das ist schon sehr vielversprechend.
Genau, und jetzt bekommt das natürlich mit Christian Blumenfeld zu tun, auf der einen Seite, der ja dem, wie wir jetzt wissen, alles zuzutrauen ist. und dann, du hast es gesagt, eben mit Rico Bogen, der auch quasi so dieses Rennversprechen abgibt, dass er garantiert vorne mit aus dem Wasser kommt und dann auf jeden Fall nicht klein beigibt, wenn es dann ernst wird. Und der eben auch bei der WM gezeigt hat, und nicht nur da, auch bei der T100 schon, dass er auch bei Laufduellen das Messer zwischen die Zähne nimmt und ja, sich da durchbeißen kann. Also, wie gesagt, der sportliche Wert durch die gesamte Saison möglicherweise nicht ganz so hoch, aber so ausblickstechnisch finde ich das höchst, höchst spannend.
Es verspricht Unterhaltung. Ich erinnere mich so gerne an das Sprintduell von San Francisco zurück und an Rico Bogen, wie er immer wieder versucht hat, da wegzulaufen. Ich erhoffe mir ähnliche Bilder am Wochenende.
Ja, das, die sollen sich mal richtig wehtun. Da wär ich Fan von.
Seichte Unterhaltung am Sonntag.
Ja, aber gib mal einen spontanen Tipp ab. Wer ist von den drei auf der Distanz aktuell der schnellste?
Naja, also Blumenfeld nach seinem Speedtraining für Olympia würde ich schon sagen, der hat einfach, also die Norweger machen halt viel Volumen. Das hat man in Frankfurt gesehen, dass es egal auf welcher Distanz funktioniert. Ich glaube, der ist schon der, den man schlagen muss. Und ich bin gespannt, was Gustav Iden zeigt, wie er im Vergleich zu seinem Teamkollegen steht. Ja, jetzt so, ja, gut, fast ein bisschen weniger als 2 Monate vor Hawaii. Das wird schon sehr interessant. Und Rico Bogen, also ich sag, Blumenfeld gewinnt.
Ja, ich gehe da mit und dann den Rest muss einfach wieder im Sprint. Denn das ist Mode geworden dieses Jahr. Sprintfinishes sind in und wir freuen uns auf ein weiteres. Mal schauen, ob das zustande kommt. Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen Deckel auf diese Episode. Halten die Augen offen, was noch so passiert diese Woche und freuen uns auf ein schönes Rennwochenende, was vor uns steht. Und nächste Woche reden wir wieder drüber.
Jawohl.
In diesem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.